Frohes Neues allerseits. Es geht weiter. Podcast Nummer 7. Hier ist der Thilo und mit mir dabei ist
Simon. Hello. Und weißt du, Thilo, was am 9. Januar ist?
Weißt du, was am da 9. ist? Am 9. Januar? Ja, das weiß ich natürlich als Familienmitglied, der auch was auf die Familienehre hält. Du hast Geburtstag.
Und an solchem Tage kann man sich auch mal ein Wunschkonzert gönnen, oder? Also auch mit dem Blick auf den Ehrentag, finde ich. Ein Wunschkonzert.
Wunschkonzert. Ja. Ja. Die Idee zu dem heutigen Thema hattest du. Du hast es Wunschkonzert genannt. Und sag doch mal genau, was du dir darunter vorstellst.
Wir sind ja mittelalte Männer. Wir haben schon so einiges erlebt, auf das man zurückblickt. Ich glaube, alle Hörer, die sich ebenfalls in der Mitte des Lebens befinden, auch, hoffentlich auch. Und das ist das eine. Das andere ist, was wird man denn noch alles so erleben? Was möchte man denn noch so erleben? Was möchte man vielleicht noch haben? Was möchte man noch sehen? Weltgeschichtlich, Rumspinnerei. Die einen, im Heim würde man jetzt sagen, sinnieren. Im Feuilleton würde man sagen, ein Gedankenspiel. Ich nenne es einfach mal so ein bisschen Spinnerei, hinrotzen. Wie man so die nächsten 40 Jahre gerne hätte. So, was soll passieren? Also soll noch mal ein neuer Bond da stehen? Wie auch immer. Wie findest du das Thema, Thilo? Ich meine, Geburtstagswoche.
Ich find das Thema gut. Ich finde auch gut, dass ich finde, das hat auch so ein bisschen was von Science Fiction eigentlich. Was stellt man sich vor? Was wäre gut, was noch passieren könnte? Und dazu passt diese Zahl ganz gut, 2020. Ich hatte eben noch die Idee, und ich sage es direkt vorweg, ich habe es nicht gemacht, aber ich hatte die Idee, immerhin hatte ich die. Welche Filme spielen eigentlich alle 2020? Spontan weiß ich keinen. Direkt, wenn die Leute sagen, jetzt fängt der direkt wieder mit Filmen an, keine Sorge, mir ist keiner eingefallen. Wenn euch einer einfällt, gerne in die Kommentare.
Also das war damals das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen mit Roy Scheider. Die Fortsetzung von 2001 war nicht 2020?
Nein, 2010.
Ah, schon alter Hut. Und der Omega-Mann oder sowas, das ist alles...
Könnte sein, ne? Wie gesagt, ich habe es nicht recherchiert.
Was ist denn Flucht ins
23... Jetzt kommt ja irgendwann mal...
Thilo, was ist mit
23. Flucht
ins 23. Jahrhundert.
Ja, aber das 23. Jahrhundert kommt ja noch. Das kannst du ja selber dir mal ausrechnen.
Dachte, das steht so für sich als Gag.
Ja, das weiß ich noch nicht mal genau. Auch nicht recherchiert. Jahr 2022, das ist Soylent Green, wo mit den, man soll das Ende nicht verraten, ne?
Die so überleben wollen.
Star Wars.
Die überleben wollen.
Ja, das wäre jetzt bald. Aber egal, mir fiel ein, ich habe drüber nachgedacht, was hätte man vor 20, 30 Jahren gesagt? Ach, was unbedingt mal Realität werden müsste, was es geben müsste. So eine Zukunftsvision, die uns das Leben einfacher macht. Eine Zukunftsvision, eine Science-Fiction-Idee, die hoffentlich irgendwann eintritt. Und es gibt eine, die mir eingefallen, die ist tatsächlich eingetreten.
Ich höre.
Viagra. Weißt du? Wie geil wäre das doch, wenn ich einfach die ganze Zeit knattern könnte. Ich würde mir eine Pille reinschmeißen. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nie genommen, ja. So alt sind wir auch noch nicht, obwohl wir mittelalte weiße Männer sind, aber gibt es ja jetzt auch schon, glaube ich, 20 Jahre oder so, ne? Aber das hätte man vielleicht vor 30 Jahren, hätte man das, wenn man primitiv und jung gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht genannt als erstes in einem Podcast. Aber wir sind ja nicht mehr primitiv und jung, deswegen nennen wir das nur ironisch in einem Podcast.
Ironisch. Als erstes. Aber wann war Viagra? War das in diesem Jahrhundert? Kann man sagen. Eigentlich das große Ding für dieses Jahrhundert ist schon gelaufen mit Viagra.
Ich weiß es nicht.
Wenn, dann haben wir es auf jeden Fall.
Aber es ist egal, es ist Vergangenheit.
Ja, und es ist egal und es ist natürlich auch geil in dem Sinne, als dass wir es ja erlebt haben. Wir haben erlebt, dass es das gibt.
Genau.
Und darum geht es ja. Das ist ja das eigentliche Verlangen, der eigentliche Wunsch, der eigentliche Motivation unserer kleinen Stunde heute, unserer kleinen Laberababerstunde hier. Was möchte man noch? Was möchte man noch? Viagra, Haken dran.
Ich kann direkt anschließen und noch weiter zurückgehen ins Jahr 1969. Ich habe jetzt diesen Film geguckt mit Ryan Gosling, Aufbruch zum Mond, der ist geil, da spielt der Neil Armstrong. Das war ja auch mal Science Fiction.
Richtig.
Und was ich wirklich persönlich noch erleben will, einfach nur aus Neugierde, ist wirklich die Marslandung. Wenn dass ein Mensch auf dem Mars landet und das Ganze hin und her, das fände ich geil. Es ist sogar so, dass ich da wirklich alle Artikel lese in Stern und Spiegel und so weiter, weil mich das tierisch interessiert, weil ich es unbedingt erleben möchte. Jetzt mit 48 ist es ja schon entscheidend, ob die dann schreiben, das kommt in 10 Jahren oder das kommt in 20 oder 30 Jahren, weil ich möchte dann einfach wirklich vor der Glotze sitzen und ich möchte das sehen, wie der erste Mensch auf dem Mars ist, das hat, den Mars betritt. Ich meine, es ist vielleicht so ein bisschen, ja, weil man auch Science-Fiction-Filme geil findet, dass das einen das irgendwie interessiert, dass man einmal so ein wirklich so ein so Science-Fiction, wie man es sich vorstellt, mit Raumschiff und Planet, dass man das einmal noch erlebt.
Das ist eine spannende Angelegenheit, das ist ja überhaupt keine Frage. Jetzt bringst du das Thema hier ein, dann kann ich auch verlangen, dass du da natürlich recherchiert hast. Also, angenommen, es ist physikalisch möglich, wie lange dauert denn dann noch die Reise?
Ich glaube, das waren 3 Jahre.
Okay, drei, geht ja eigentlich.
Ja.
Und dann ja, ist es, dann sehen wir eine Live-Übertragung aus Saudi-Arabien aus der Wüste Gobi. Oder was erwartet uns? Nur schlechter, nee, dann, nur schlechter.
NTSC. Nee, es war ja sogar irgendwann mal im Gespräch, das sollte wie eine Soap gemacht werden irgendwie. Da sollte der Gewinner ausgelost werden wie bei DSDS und dann sollte der Gewinner losgeschickt werden. Aber es müssen natürlich Menschen sein, die da konditioniert für sind, weil es natürlich eine lange Reise ist, 3 Jahre und dann im schwerelosen Raum. Da gibt es ganz viele Fragen. Was ist mit den Muskeln? Du musst da jeden Tag tatsächlich Sport machen. Das ist schon mal ein Nachteil, ne?
Und, wir scheiden
damit
aus.
Damit du fit bleibst, weil so sehr, wir scheiden auf jeden Fall aus. Und ja, weil sonst einfach verkümmerst du so körperlich, ne? Und das Interessante ist natürlich auch, und das wird so probiert, zum Teil in so Big Brother-mäßigen Container versuchen, wie die Menschen dann aufeinander reagieren und wie die aggressiv werden und das Zwischenmenschliche, weil du hast ja
Teamfähigkeit.
Genau, da brauchst du kein Facebook, um dich zu haten. Das geht dann schon im zwischenmenschlichen Kontakt sehr viel schneller. Diese Teamfähigkeit ist interessant. Es gibt da viele Unwägbarkeiten und der Mensch ist, glaube ich, das am wenigsten einzuschätzende Element von dem Ganzen.
Ah, technisch deswegen, sind wir da schon recht weit. Und das wusste ich nicht.
Guck mal. Ich glaube, technisch ist, es ist teuer, glaube ich, am Ende. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Aber mal gucken, vielleicht erleben wir es ja. Die Frage ist auch, wie kommt man dann wieder zurück? Ne? Ich meine, vom Mond hat es auch geklappt. Aber es gibt bestimmt viele jetzt, die das hören und die noch mehr eingelesen sind, weil es ist tatsächlich so, der letzte Artikel, den ich darüber gelesen habe, der ist schon echt relativ lange her wieder.
Es ist teuer und es gibt nichts auf dem Mars, mit dem man Kriege gewinnen kann.
Ja.
Es sind einfach keine wichtigen Ressourcen. Okay.
Ja, aber guck doch mal, bei Total Recall, da gab es doch auch so Minen und so.
War das 1:1?
Stimmt. Ja, könnte ja sein.
Könnte sein, dass das echt ist.
Ich finde darüber hinaus muss ich noch mal kurz einhaken.
Jetzt muss ich das mal zwei Fragen stellen.
Sag du erst.
Ja, ich muss ja auch mal was sagen. So.
Aber ich bin der Ältere.
Ja, warte mal, jetzt habe ich schon wieder die eine Sache vergessen.
Gut, dann sage ich das, was ich sagen wollte.
Es ist 2020, wir sind in einem neuen Jahrzehnt. Gibt es noch diesen sagenumwobenen Narzissmus? Weil dieser Narzissmus hat doch dazu geführt, dass es diese ganzen Reality-Formate gibt, wie auch bei Sat.1 Utopia zum Beispiel, wo sich die Leute für ein Jahr oder länger oder unbefristet abgemeldet haben in eine Parallelwelt namens Fernsehen. Braucht man diese Klientel von Leuten, um eine Marsreise zu verwirklichen? Eigentlich
ja,
nicht.
Aber ja, aber für ein Jahr oder waren die dann da nur eine Woche drin?
Ja, ist ja abgesetzt worden.
Weil die Quoten scheiße waren und ja, das ist nämlich das Ding. Man weiß es nämlich nicht. Ja, ne? Ja.
Jetzt du.
Ich finde darüber hinaus noch interessant, ob das würde ich auch noch gerne erfahren. Das Ende des Alls oder wie das All überhaupt aussieht und vielleicht auch, wie es entstanden ist oder was vor der Entstehung des Alls ist. Ach, diese grundsätzlichen Sachen. Das finde ich schon sehr interessant.
Ein Individuum von 7 Milliarden gleichen Individuen.
Nein.
Und da sind nämlich mal die Insekten dabei und die ganzen Möven und die Dinosaurier, die es auch nicht erfahren haben, die schon lange unter der Erde
ja,
sind.
Aber ich
möchte gerne das Ende des Alls wissen. Das ist ja putzig.
Nein. Ich bin da egoistisch. Ich will, dass das doch zu meinen Lebzeiten passiert. Darum geht's doch. Dass es jeder wissen will, ist mir klar. Aber wenn jetzt einer geboren wird und der wird 110, ja, der wird so alt wie Johannes Hespers, ne? Dann Guck mal, da musst du mal ausrechnen. 2020, der lebt dann bis 2130. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das dann weiß, ist ja relativ hoch. Aber bei mir ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so hoch. Deswegen hoffe ich, dass die sich beeilen und dass das noch klappt.
Thilo, da kann ich dich beruhigen. Bei dem, der jetzt noch 101 wird, da ist die Wahrscheinlichkeit exakt genauso hoch wie bei Johannes Esters. Das wird es nicht mehr geben. Das wird die Menschheit nicht mehr. Das Ende des Universums kriegen wir nicht mehr mit.
Weißt du doch gar nicht. Es gibt jetzt schon jede Menge Theorien davon.
Damit spreche ich nicht als Mensch, sondern als Mitglied der Menschheit. Die Menschheit kriegt nicht das Universum. Meinst du? Das Ende des Universums. Also ich hab da sehr viel niedriger gestapelt, denn ich bin ein Realist.
Nein, ich meine ja nicht, also so, dass Wissenschaftler das rausfinden, wie das alles zusammenhängt und aussieht. Das kann meinetwegen bei N24 dann als Schleife mit schlechten Animationen laufen. Das gucke ich dann immer.
Ich bin hier an einem ganz anderen Punkt. Und ich muss jetzt mal diese Fantasterei hier, der muss ich jetzt erstmal Einhalt gebieten, um auf den Boden der Realität zurückzukommen, auf dem wir uns befinden.
Ich war auf dem Weg der Wissenschaft unterwegs. Was ist das denn für eine Fantasterei?
Ja, ja.
Lies mal PM oder so.
YouTube-Biologie. Ich wollte
gerne,
ja, ich wollte gerne mal die Frage aufwerfen. Möchten wir, also du für dich, ich für mich, denn noch mal ins Weltall reisen?
Das ist mir nicht so wichtig.
Ne?
Ich glaube, dass das. Nee, ich glaube, da würde ich die ganze Zeit kotzen.
Ja, ich würde auch kotzen. Mir würde auch
weil du musst ja da in diesem Schwerelosen, das ist ja für mich schon, das hab ich für mich festgestellt. Da warst du nicht. Nee, da waren wir alle in Bottrop im Warner Brothers Movie Park. Und da gibt es den Batman Ride. Und da dachte ich, boah, geil, was ist das? Und dann haben die gesagt, ja, das ist hier diese Kiste, wie früher auf der Kirmes. Die wackelt und vorne läuft der Film. Vorne läuft ein Film. Das war dann Batman, fährt durch Gotham City, fliegt manchmal hoch, fliegt manchmal runter. Und die Kiste wackelt so wie das Batmobil. Da dachte ich, es gibt nichts Geileres. Nur bin ich reingegangen und es war die Hölle. Ich hätte fast die ganze Zeit nur kotzen können, weil mir so schlecht war.
Ja.
Also das ist nichts für mich. Das Bild gucken und gleichzeitig geschaukelt werden. Und wenn ich dann im All bin und habe keine Schwerkraft und dann wuselt man so und dann kann man sich nirgendwo hinstellen, dann fliegst du schon wieder weg, dann stehst du auf dem Kopf, stehst du gerade, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht der geringste Unterschied. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Mir wird schon auf einer Kreuzfahrt schlecht, weil ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt, aber ich bin schon mal mit dem Boot rübergefahren nach England. Da wird mir schon schlecht.
Ja,
das was soll ich kann im All
sein.
Mir reichen die Aufnahmen.
Ja, man muss einmal die Erde blicken, auf die Erde blicken, um dann zu erkennen, wir sind so klein. Warum gibt es diese ganzen Kriege?
Ja, das hat aber noch Neil Armstrong gemacht. Man kann ja Neil Armstrong einfach mal glauben, dass er da war. Ne?
Wie heißt
ja
denn
auch da die ganzen Vögel, die sagen, nein, 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 so ist es ja gar nicht.
Wie heißt denn nochmal, in der Kölner Südstadt lebte, Weltstar...
Neil Armstrong.
Weltstar
Buzz Aldrin.
Der Literatur, der Autor von Der Schwarm.
Ja.
Wie heißt der nochmal?
Frank Schätzing.
Frank Schätzing hat nämlich auch noch andere Bücher geschrieben. Und da ist das so eine Art Hyperfahrstuhl. So eine Art Hyperfahrstuhl, der dich dann ins All schießt. Da geht es auch so um Weltraumtourismus. Das könnte vielleicht eine bequemere Reise sein. Also
das würde ich machen.
Das würde man machen. Naja, das wäre dann so ganz.
Also gut. Wenn das so ganz langweilig standardisiert ist, so einfach, ich steige in den Fahrstuhl ein. Obwohl, ey, wie schlecht wird mir dann da in dem Fahrstuhl? Mir wird schon in dem normalen Fahrstuhl
der müsste
schlecht.
Wackeln.
Wie schlecht wird mir dann in dem Weltraumfahrstuhl?
Ja, der müsste wackeln, der müsste natürlich vibrieren.
Der wird die ganze Zeit so hochgezogen. Ich kann ja noch nicht mal rückwärts in der Bahn fahren.
Der müsste natürlich auch gewisse Schwingungen haben. So, jetzt noch mal ganz back to the roots. Denn Wunschkonzert heißt ja nicht die besten Hits in 40 Jahren, sondern auch vielleicht übernächste Woche. Also, was mich fertig macht, da weiß ich jetzt gar nicht, ob du im Thema bist, ist diese Making-a-Murder-Geschichte, Making-a-Murder auf Netflix. Oder Murderer. Ah, scheiße. Murder oder Murderer? Weiß ich auch nicht. Da gab es zwei Staffeln. Die erste Staffel war eine Sensation. Die zweite hat mich einfach nur noch irre gemacht und war eine totale Nullnummer. Hast du mal reingeschaltet?
Nee, hab ich, kenne ich nicht.
Ja, da ist einer, der wird zum Tode verurteilt und sein Sohn gleich mit und die schmoren im Knast, aber sie sind irgendwie unschuldig und jetzt ist Netflix gerade an einer dritten Staffel dran und gestern habe ich gegoogelt, weil ich nämlich schon wieder der nächsten, wie heißt dieses Genre, Real Crime Doku, what the fuck, Der Teufel von nebenan, Da geht es nämlich dann um einen Prozess, man kann sagen Schauprozess in Israel, in Jerusalem in den 80er Jahren, ob der besagte Angeklagte, ob er Ivan der Schreckliche ist oder nicht. Und dann geht das ja immer hin und her mit den Beweisen. Und es macht mich irre, dieses Genre macht mich irre. So, ich darf gar nicht mehr anfangen, dieses Genre zu gucken, aber Making a Murder 3 würde ich machen, zumal ich gestern gegoogelt habe. Und vor 3 Tagen gab es ein neues Geständnis. Da ist jemand, der verurteilt war, jemand im Knast hat gestanden, diesen Mord begangen zu haben. Und diese Superstar-Anwältin, die sich vornehmlich, also insbesondere in Staffel 2, dem Fall angenommen hat, die ist voll hinterher und irgendwie wird gerade das Geständnis geprüft. Und das würde natürlich alles nochmal umwerfen. Und also das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass das ein Happy End gibt.
Das heißt, die Serie ist nicht fiktional, die ist nach den realen Begebenheiten und die überholen gerade die Staffel, die läuft aktuell.
Ja.
Oder ist es eine alte Staffel?
Es ist genau wie du sagst, es fing schon auch in der Vergangenheit an. Da wurde der Fall aufgerollt und es ragt noch in der ersten Staffel bis in die Gegenwart. Da ist ein Mann, der wird völlig zu Unrecht lebenslänglich verurteilt oder zu Tode, weiß ich nicht genau, wird dann rausgeboxt und ist dann in Freiheit und wird dann wieder vermutlich zu Unrecht erneut in den Knast gesteckt. Und das ist in der zweiten Staffel so und du wirst irre. Oder schon in der ersten ist es so. Dann ist der wieder im Knast und sein Sohn gleich mit. Wirst irre. Das macht ein irre, 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 irre. Und weil es ja nun mal Netflix ist, also irgendwie man es letzten Endes als Fiction wahrnimmt, hofft man irgendwie auf ein Happy End. Aber das heißt ja nichts. Ich meine, ohne Scheiß, wenn ich bei Sat.1 reinschalte und da läuft Titanic, hoffe ich in der Mitte des Films insgeheim, dass das Schiff nicht sinkt. Ist nicht besonders klug. Das sind ja so Emotionen, die sind ja nicht besonders klug. Also es gibt da irgendwie kein Happy End. Und da würde ich mir ein Happy End wünschen. Ja, 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 das muss auch gesagt werden.
Aber das findet ja in der Realität jetzt vielleicht statt.
Eben.
Habe ich das richtig verstanden?
Also Tino, wir sind mit dem Podcast mal wieder brandaktuell. Wir sind brandaktuell hier.
Ja, aber ich check das gerade. Also es ist eine Serie, die ist nach einem wahren Fall geschrieben worden.
Ja, das ist so recherchiertes Fernsehmaterial. Also ich sag dir, guck dir die erste Folge
von
Making a Murder und dann reichst du direkt Urlaub ein. Und wenn dein Urlaub vorbei ist, bist du nichts schlauer. Also wie bei anderen Serien, wie bei einem Videospiel, wie so, also ein totaler Zeitfresser.
Ja, ja.
Du wirst irre.
Ich hab nur.
Du wirst irre. Man wird irre. Du wirst krank.
Ja, ich muss es dann wohl gucken. Also Netflix ist das, ja?
Mhm. Ja, die Serie ist auch schon längst seit der zweiten Staffel natürlich Bestandteil im Prozess, weil das hat die ganze Welt hat davor gehangen. Die ganze Welt hat sich das reingezogen. Und alle werden irre, weil diese Beweisführung ist so hanebüchend. Aber Wahrheit ist kompliziert. Wie wir wissen, es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt ganz viele unterschiedliche Perspektiven, das ist ja klar. Und diese Gerichtsgeschichten, also dieses Genre bringt es dann so auf die Spitze, wie... Oh. Früher dachte man, warum dauern diese Prozesse, warum dauert das irgendwie 3 Monate, bis es weitergeht? Weil jedes Detail geprüft werden muss, um einfach die Fakten herauszuarbeiten und so weiter. Aber jetzt reicht's auch mit Making a Murder.
Ja, also das ist aber die erste Staffel, von der du sprichst.
Erste und zweite. Und die dritte ist in Arbeit. Also da wird Netflix wird da nicht sparen. Die haben die ganze Zeit die besten Teams da vor Ort. Die werden jeden Schnipsel aufschnappen. Die haben ja keine begrenzten Budgets. Also
du weißt, das heißt, jetzt wird praktisch die dritte Staffel ist dann das, was in Realtime dann tatsächlich passiert.
Das war bei der zweiten auch schon so. Ja.
Ach, wie krass ist das? So nah sind die dran.
Ja, das ist eine ganz.
Also zeitlich gesehen nah dran.
Ganz schräge Geschichte. Ja, es macht dich irre. Ich sag's dir. Es macht dich irre. Also mich macht es irre.
Ja. Also für den, der jetzt jünger ist, die Leute, die jetzt jünger sind, ist das ja auch interessant mit dem O.J. Simpson, was es auf Netflix gibt hier. Diese O.J. Simpson-Serie, diese 10-teilige, ne? American Crime heißt die.
Muss einer auch
da ist diese machen. Ganze O.J. Simpson-Geschichte von A bis Z bis ins Detail rauf und runter erklärt. Aber ich habe gestern tatsächlich Dracula geguckt auf Netflix.
Christopher Lee?
Das war irgendwie sowas, das waren überhaupt keine Wünsche, die ich noch hatte, dass irgendwer, nee, eben nicht Christopher Lee, dass Dracula nochmal neu verfilmt wird, hat mich jetzt irgendwie, hätte mich gar nicht interessiert so richtig. Aber ist passiert und es gibt jetzt als Dreiteiler auf Netflix was Neues und jeder von den drei Teilen geht 1,5 Stunden. Und jetzt pass auf, die Besetzung von dem Dracula ist geil. Das ist dieser coole Typ aus The Square. Ah. Du kennst das The Square, den Film da in der, an der...
großartiger Film. Der Kopenhagener Museumsdirektor.
Der Hauptdarsteller. Der spielt Dracula. Und da fiel mir auch auf, der wäre auch ein guter Bond gewesen vor ein paar Jahren. Aber egal. Ja, was hätten wir? Das Wunschkonzert mit der, mit der Zukunft. Was möchte man denn noch... Was passiert?
Ich habe hier noch so eine politische Geschichte, die will ich aber auch gar nicht so lang, so breit machen und auch gar nicht unbedingt, ich will sie nur genannt haben. Also der Nahostkonflikt, wann war der Sechstagekrieg? Ich glaube 67 oder so. Und die ganzen Konflikte danach, also dein Geburtsjahr 71, mein Geburtsjahr 76, dieser Nahostkonflikt war immer da und ist ja wohl wirklich der Krisenherd der Welt. Und jetzt auch wieder Netanyahu, der ja dann doch immer sehr nationalbewusst den Siedlungsbau vorantreibt. Ein Obama, der es schon mal anders probiert hat. Ein Trump, der dann die Botschaft nach Jerusalem versetzt. Jetzt diese Iran-Geschichte. Hilfe! Iran, also Hilfe, Hilfe. Also ich würde mir wünschen...
Es sind einfach die falschen Alpha-Tiere gerade an der Macht. Es lief ein paar Jahrzehnte gut, sag mal, egal welches Land, egal welche Nationalität. Es hängt immer davon ab, ist das Alpha-Tier, was sich durchkämpft mit seinen scheiß Ellenbogen bis zur oberen Spitze, ist er einigermaßen vernünftig oder denkt er nur an seine Klöten? Das gilt für alle Nationen dieser Welt. Und leider haben wir in vielen Nationen gerade so ein paar anstrengende Alpha-Tiere ganz oben an der Spitze und die lieben es einfach gerne, sich mit Ellenbogen zu behaupten. Oder irgendwie zu Hause spinnerten Scheiß von sich zu lassen, den andere dann ausführen. Und da sehe ich jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, schwierig. Da müsste erstmal das Bodenpersonal sich nochmal grundsätzlich austauschen, dass da wieder ein paar Vernünftige kommen. Das wird auch mit Sicherheit so kommen, weil es ist ja alles eine Wellenbewegung. Wenn alle die Schnauze voll haben von den Großmäulern, dann kommen wieder mehr die Denker dran. Aber sieht ja jetzt erstmal die nächsten Jahre nicht danach aus.
Also wenn man
insofern,
da, wenn man da
herzlichen Glückwunsch zu den aktuellen Aktionen. Das ist ja wieder an Dummheit nicht zu überbieten gewesen. Man, schrecklich.
Diese Menschenmassen in Teheran, die im Grunde genommen alle ein Messer zwischen den Zähnen gerade haben und Säbel rasselnd da rumspringen. Ich wünsche mir aber jetzt für den Nahostkonflikt nicht so ein richtiges Happy End, wie ich es mir für Making a Murder dritte Staffel wünsche, sondern einfach nur eine Zäsur, die vielleicht 40, 50 Jahre hält. Was dann kommt, weiß man nicht. So, wenn ich schon so ordentlich vermodert bin, dann sollen sich wieder die Körper einschlagen. Aber ich würde mir wünschen, dass man so eine Phase hat.
Ich fände auch für alle Zeiten gut. Das finde ich auch für alle Zeiten gut. Also würde ich wirklich auch, das politisch gesehen, wäre das wirklich eine tolle Sache, wenn man das noch erleben würde.
Das ist also nur so illusorisch. Also eine Zäsur, also auch keine Harmonie, aber so ein bisschen so ein eindeutiger Waffenstillstand und ein Abruf. Na gut,
ist, glaube ich, die Sache mit der Mars-Mission ist realistischer, habe ich das Gefühl.
Ich habe noch ein ernstes Thema und dann hätte ich wieder auch natürlich unser allseits beliebtes, unser höherer Magnet, Pornografie. Aber wir wollen ja hier abwechselnd verkehren. Deswegen würde ich jetzt auch mal dann fragen, was wirst du denn noch in die Waagschale?
Was ich noch in die Waagschale
bei unserem Wunschkonzert hätte. Ja, vielleicht Beethovens Sechste nochmal, vielleicht von Herbert Karajan.
Nee, was ich geil fände, wäre tatsächlich jetzt, wo ich jetzt, ich komme nochmal zum Thema Film. Also diese Irishman-Geschichte war ja jetzt mit den Gesichtern, das haben so viele kritisiert. Ich fand das schon eigentlich ziemlich gut, ne? Zum Teil sehr gut. Aber wenn man das jetzt nochmal 2, 3, 4, 5 Jahre weiterdenkt oder fast 10, dann kann man, glaube ich, alles machen. Ich habe jetzt gehört, sie wollen auch einen neuen Film drehen mit James Dean. Dann wird sich gestritten irgendwie, wie ist das ethisch verwerflich oder nicht. Wenn man jetzt aber noch weiter denkt, wenn man so im Sinne von Toy Story denkt, wo die Grafik immer besser wird und beides mal vermischt, Toy Story und das Einscannen von Leuten. Und irgendwann ist so ein Film wie Toy Story, der komplett aus dem Rechner kommt, sieht vielleicht wirklich komplett real aus. Und man kann in diesem Film vielleicht wirklich machen, was man will. Stell dir mal vor, dann könnte man sogar noch mal einen Bond-Film drehen mit Sean Connery, der in den 60ern spielt. Wie findest du das?
Ja, das finde ich schon mega. Jetzt ist es ja so, also ich habe letztens mit einem Komponist Biere getrunken. Da war mir noch gar nicht bewusst, was er mir im Verlauf des Abends sagte. Sprich, dass künstliche Intelligenz schon wie bescheuert Musik komponiert.
Habe ich von Axel Hilgenstühler dasselbe gestern gehört beim Kaffee.
Jetzt ist es beim Film so, also was jetzt, sag mal, wir mittelalte Männer, da möchte ich gerne für uns sprechen, was wir ja mögen im Fernsehen und immer seltener natürlich kriegen, weil wir einfach schon viel zu viel geguckt haben, ist ja die Unvorhersehbarkeit. Die Unvorhersehbarkeit. Richtig. Und ich frage mich, ob dieses Computergedöns, dieses emotional Unvorhersehbare, was uns erfrischt, ob wir das kriegen, wenn es nicht menschengespielt ist. Was wir kriegen, ist natürlich das, was wir erwarten. Erwartbare Emotionen. Aber andererseits, Toy Story ist natürlich ein Argument. Ja, das ist einfach gut geschrieben. Und ja.
Ja, es geht darum, wie es geschrieben ist. Weil bei Toy Story haben ja auch alle gesagt, das ist nur Grafik, das ist kalt, das ist scheiße. Und das wird nichts. Und es kommt immer darauf an, was du reinpackst an Kreativität. Und weil das andere ist ja eigentlich nur die Technik. Weil das ist ja offensichtlich, dass irgendwann ein, sagen wir mal so ganz objektiv, ein computeranimierter Film kann irgendwann so aussehen wie die Realität, technisch. Das weiß ich, seit ich Captain Marvel gesehen habe und gesehen habe, dass Samuel Jackson aussieht wie 1996.
Ja, das stimmt schon.
Und das ist jetzt, und wenn man dann 10 Jahre weiterdenkt, was schon weit ist für solche Technik, dann glaube ich, wir haben so einen alten Amateurfilm am Wochenende geguckt und da sage ich zu Daniel Flügger, ich sag, irgendwann gibt es Fernseher, die haben so einen, einfach so einen Effektfilter drin. Du guckst einen Film, der ist früher gedreht auf VHS und der sieht einfach scheiße aus und du hast einen Filter, der rechnet dir das dann hoch. Der macht dann auf eine Mauer, die jetzt auf dem alten Film, der auf VHS gedreht ist, einfach nur grau rauscht, macht dir dieser Filter dann vielleicht HD-mäßige Klinkersteine drauf. Und mit Gesichtern das selber. Und dann hast du den Film praktisch nur als Grundgerüst und dieser Filter im Fernseher bastelt dir alles drauf, was du willst. Das ist natürlich nicht nur toll.
Und dann gibt's,
das kann auch ganz schön scheiße sein.
Ja, wenn nämlich die Samsung oder die Apple Lucas Edition rauskommt, wo dann irgendwie blöde Monster überall an jeder Ecke sind, schlecht genau animiert. Dann
kannst du in jeden Star Wars dir noch 10 Monster reinrechnen, weil es noch geiler ist.
Und bei Derek. Und bei der alten Derek-Staffel.
Kann man auch ein Monster reinrechnen.
Ja, das ist ja Lucas Edition. Ja, das ist der Fernseher Lucas Edition.
Wenn die Filmgeschichte komplett demokratisiert ist,
zum Wunschkonzert verkommt.
Ja, dann hat jeder sein eigenes. Ja, es ist, aber ich glaube, dass Teile davon so statt. Daniel Flüger hat dann gesagt, sein Fernseher hätte schon sowas in der Richtung.
What?
Der hätte schon künstliche Intelligenz. Die würde dir Sachen heller, dunkler, schärfer. Also, jetzt fällt mir nur so das ein, was man eh schon übermachen konnte. Er hat ein paar Sachen gesagt, die ich noch nicht kannte. Die der Fernseher schon macht. Was schon in diese Richtung geht.
Jetzt, liebe
Zuhörer. Und da habe ich mir überlegt, in Vorbereitung auf diese. Na, ich kann es auch gleich sagen. Sag du erstmal wieder was. Jetzt sag du erstmal wieder was. Ja.
Jetzt, liebe Zuhörer, möchte ich Sie noch einmal entführen. Und zwar auf eine Reise in die Welt des Wichsens. Nein, also. Es war doch eine schöne Überleitung. Nee, es ist thematisch so naheliegend. Und zwar, das Holodeck von Star Trek wird, glaube ich,
Realität. Ah, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Und das
Holodeck. Ich habe mir einfach nur notiert, Holodeck, super. Ja.
Und ich habe von dem letzten Podcast, wo wir sehr lang gesprochen haben, alles vergessen, bis auf eine Tatsache, die sich auch hoffentlich unsere Hörer hinter die Ohren geschrieben haben. Die Pornobranche setzt sich durch. Ich glaube, beim Holodeck, was ist denn, ja, jetzt also romantisch? Gar nicht natürlich, da gibt's auch immer, es gibt auch immer Probleme, aber ich bin verliebt.
Das ist das Erste, was man auf einem Holodeck machen würde, die Romantik.
Romantik. Ich bin verliebt in eine Frau und ich glaube, es würde beidgeschlechtlich benutzt. Man ist verliebt in jemanden. Ja, natürlich,
das ist gar keine Frage.
Sei es der Klassenkamerad, die Arbeitskollegin.
Müssen wir das Holodeck nochmal erklären?
Ich kenne das Bild ein. Falscher Gedanke, man wird in der Zukunft nichts mehr eins kennen. Man gibt das diesen Menschen ein und man hat virtuellen Geschlechtsverkehr mit Beyoncé meinetwegen oder wie heißen die großen Frauen? Bella Hadid ist es nicht das teuerste Model der Welt oder natürlich die Klassenkameradin. Alle mit allen. Das ist doch die erste Funktion, die vom Holodeck erwartet würde, oder?
Ja, und die Frauen könnten sich George Clooney, so die Klischees, ne? George Clooney und Johnny Depp könnten die sich aufs Holodeck zaubern. Müssen wir das Holodeck nochmal erklären, frage ich mich gerade. Haben alle Star Trek Next Generation gesehen? Es ist also ein großer Raum, der so aussieht wie bei Tron, mit so, aber ist auch völlig egal, ein leerer großer Raum. Und da kann man dann auf Knopfdruck praktisch alles imaginär als Holographie sozusagen erstellen. Man kann ihn dann einen Dschungel erstellen und geht dann durch einen Dschungel. Nur, dass es bei Star Trek wirklich so ist, dass es wirklich, man kann es anfassen und es ist wie real da.
Wie real?
Dann drückt man einen Knopf, dann ist wieder alles weg und man geht wieder raus. Und nur, um das mal erklärt zu haben. Ja, das Holodeck würde ich auch gerne erleben, aber ich wäre nicht so primitiv wie du. Ich würde gerne einen Waldspaziergang machen. Ich würde mich gerne an den Strand legen, nämlich tatsächlich und romantisch auf den Sonnenuntergang schauen. Vielleicht wäre für mich sogar das ideale Holodeck, dass da gar keine Frauen drin rumrennen. Auch sowas wäre möglich. Alles einprogrammieren. Filmnerds mit Death Metal T-Shirt, Sonnenuntergang, Bier, keine Frau.
Ich fürchte, ich bin auch eindeutig aus dem Alter raus, dass ich da sofort, sage ich mal, meine Klassenkameradin eingebe. Nee, ich würde mich aber vielleicht für die Pubertierenden einerseits freuen, aber andererseits, ich meine, man hat ja nun mal sein Leben lang gekämpft. Ich bin Romantiker, auch wenn das gerade dieser Themenkomplex nicht hergibt, aber ich bin Romantiker. Und ich habe mein Leben gekämpft, um diese Frau für mich zu gewinnen, die ich jetzt habe. Bringt man diese Energie auf, wenn man schon eigentlich mit 16, 17, 18 eigentlich jeden Tag die Frau knattert, die man sich so wünscht? Ich meine, diese ganze Pornografiegeschichte, die irgendwie auch mal irgendwann im Internet explodiert ist, würde mal sagen, dass es so war, keine Ahnung, habe keine Zahlen, aber im Zweifel führt sie natürlich zur Vereinsamung. Das ist, glaube ich, das Problem der Nächsten.
Ja. Ich glaube, man hat aber gesagt, dass die Jugendlichen relativ normal sind. Man sagt ihnen nach, dass sie total irregeleitet sind von diesen Bildern und diesen Vorbildern, diesen Filmchen. Und dann lese ich immer so, das wäre gar nicht so. Die wären sehr vernünftig. Und ich meine, wir sind ja auch die Generation Splatter, Horror-Video, Gewalt-Video. Da hat man ja auch gesagt, dass, als ich klein war, hieß es, jeder hat bis zu seinem so und so vielen Lebensjahr so und so viele Leichen gesehen, die stumpfen ab, die werden zu Mördern, ist nichts passiert. Und ich habe mit Abstand die meisten Leichen im Fernsehen gesehen, von allen. Also, ich habe da Hoffnung noch. Aber das Holodeck, klar, es ist ja auch so wie diese Leute, die sich mittlerweile so eine Puppe nach Hause bestellen. Also so eine 20.000-Euro-Puppe. Ja. Also eine richtige Kopie, eine Menschenpuppe so, ja. Und dann gibt es auch welche, die dann nicht mehr vor die Tür gehen, die dann mit dieser Puppe sprechen. Also da geht es nicht nur um sexuelle Aktionen, sondern die quatschen dann auch mit denen und die setzen die dahin, die ziehen die schön an. Ja, weiß ich nicht, aber
möglicherweise driftet das dann auch in so eine creepy,
wenn du dann ein Holodeck hast,
Richtung ab. So ein Holodeck, dass es so ein bisschen schmierig wird. Oder es kommt.
Würde man von dem Holodeck dann überhaupt wieder, würde man das ausmachen wollen?
Kommt man da überhaupt?
Wenn man sich da alles aufbaut.
Ja, das ist dann wie wenn die Leute irgendwie zocken und kiffen und mal zwischendurch eine Pommes bestellen. Dann haben die alles, was die brauchen. Und dann sind die für zwei Wochen weg. Und ich glaube, das Nerdtum würde dann auch endlich auf weiblicher Seite dann so schön zum Zuge kommen, so wie wir irgendwie was erzählen über, weiß ich auch nicht was, über die erste Star Wars Edition ohne Lucas-Effekte. Würden die dann sagen, ich wünsche mir Brad Pitt aus Legenden der Leidenschaft oder aus Thelma und Louise. So glaube ich. So würden die Frauen dann, und da würden wir uns wundern, da würden wir uns umgucken, was die Frauen plötzlich mit was für einem Fachwissen die Frauen plötzlich brillieren. Naja.
Ja, wenn die sich dann immer, wenn man sich die alle nur noch backen kann, die Menschen, dann. Das wäre ja dann, als wäre die Extremform von einer Blase, weil man alleine nur noch die Blase wäre, ne? Man würde sich selber auf dem Holodeck seine Welt erschaffen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, auch so Holodeck, und man hat ja auch Black Mirror geguckt, da gab es ja auch so diverse Sachen mit den Kontaktlinsen und da konnte man das gerade Erlebte zurückspulen zum Beispiel. Da fiel mir gestern ein, so mit diesem De-Aging-Effekt. wenn jetzt alle so die, wenn alle Kontaktlinsen tragen, so ähnlich wie bei Black Mirror mit verschiedenen Funktionen, dann könnte man wahrscheinlich auch diesen De-Aging-Effekt, ja, wie so einen schlimmen Instagram-Filter, den könnte man sich ja selber für sich draufladen.
Aber den gibt es schon.
Nein, alle Leute, die dir begegnen. In der Realität.
Okay.
In der Realität. Du gehst in eine Kneipe, ja, da sitze ich mit der fetten Bierplauze, pickelig mit Jeans, aber ich habe ja meinen De-Aging-Geilmach-Filter drin und die Frau, die reinkommt, sieht eben mich nicht, wie ich scheiße aussehe. Sie sieht dann eben da den geilen Typen, vielleicht nicht mit den, nicht mit den Klamotten so. Das ist ja so ähnlich wie bei Snapchat, weißt du, so ein Snapchat-Filter in Realität. Du siehst die Leute alle nur noch gesnapchat. Ich sage jetzt nicht, dass das toll ist, aber das könnte ich mir vorstellen, dass sowas kommt. Und das ist was ich eher nicht erleben möchte, dass es kommt.
Warum
wäre da das technische Hindernis? Jeder hat diese Kontaktlinsen und jeder kann sich selber praktisch so filtern und wird von dem anderen nur mit seinem Instagram-Filter gesehen.
In der Realität.
Ich sag dir, wo das nicht auf den Bildschirm, in der Realität.
Ich nenne das Hindernis.
Auf der Landmannstraße.
Du hast den Filter auf, den man kostenlos 2 Monate testen kann und die Frau sieht das. Die sieht, du hast einen billigen Filter auf. Und für den teuren Filter...
Wenn die Filter noch unterschiedlich...
Für den teuren
Filter... Nur die Reichen sehen gut aus, auch wenn sie hässlich sind.
Das, für den teuren Filter...
Das wäre die Welt.
Ja, so musst du richtig auf den Tisch legen. Und sonst sagt die Frau, der mit seinem Kackfilter, der kann mir wegbleiben. Also das ist die Umsonstversion.
Genau. Man beurteilt dann nicht mehr das Aussehen, sondern die Filterqualität, weil die Leute sich nicht mehr die entweder schlechte oder gute Filter, ja.
Ja.
Ja, ja.
Okay, ich habe noch dieses eine ernste Thema. Ich kann es ja, wir haben ja schon ein paar Minütchen Schweinereien erzählt, dann kann ich es ja hier hinten so verpacken, den Hörern unterjubeln. Und zwar, eine Sache interessiert mich auch brennend und vielleicht werden wir die miterleben. Und zwar ist das ja diese ganze Geschichte um Aramco. Im Prinzip Aramco. Es ist eigentlich, na, also hast du mal gehört von Aramco, der teuerste?
Nee.
Aramco ist quasi Saudi-Arabiens Ölvorräte als Konzern an der Börse. Die haben jetzt kürzlich firmiert, die haben auch in London und so, haben auch im Westen gefragt, Leute, wer will hier seine Anteile uns geben, wer will Aktien kaufen? Die Leute waren interessiert, aber in erster Linie irritiert, weil der Konzern, der Börsenwert, der erzielte, war 2 Billionen Euro. Und die Börsenmakler haben alle gesagt, nee, der ist 500 Milliarden wert. Aber der macht ja schon, dieser Konzern macht ja schon... Allein, ich glaube, 111 Milliarden Gewinn. Also 2 Billionen ist vielleicht ein bisschen in die Luft gegriffen. 1 Billion ist aber zulässig, ja, diese Bewertung. Eine abstruse Zahl.
Ach so, das doch, das habe ich doch gelesen.
Die teuerste, wenn man so will, die teuerste Firma der Welt. So, das ist jetzt das eine. Das eine ist, dass die Menschen in Saudi-Arabien unwahrscheinlich viel Geld haben und natürlich das auch investieren und in erneuerbare Energien, aber das natürlich gleichzeitig auch, und das ist ja auch irgendwie die Krux ihres Schicksals, dass durch die Erderwärmung da natürlich nur noch ein hauchdünne Spitze eines überhaupt lebensmöglichen Klimas besteht in Saudi-Arabien. Also ich meine, bei uns 40 Grad Berlin unerträglich, aber im Grunde scheißegal. Ist halt ekelhaft, aber es ist nicht lebensbedrohlich. So, um den arabischen Golf herum ist die Schwelle da wesentlich geringer. Und sie profitieren natürlich durchs Öl, was völlig legitim ist, weil wir alle verballern es. Und sie schießen natürlich auch wahnsinnig viel CO2 dadurch in die Luft, was auch legitim ist, weil die ganze Welt das macht. Aber sie werden wahrscheinlich als erstes damit konfrontiert sein, dass man einen wahnsinnigen Haufen Geld hat, aber ein Klima, was einen bedroht. Und jetzt ist die Frage... Hilft einem dann das Geld? Also ich meine, ich habe viel Geld. Wenn ich jetzt viel Geld habe, kann ich viel Luftraum verschmutzen. Status quo. Ja, aber das Geld ist ja gedruckt, ist ja menschengemacht. Ich könnte vielleicht eine Gelddruckmaschine im Keller haben. Ja, und ich könnte Geld drucken. Und ich könnte deine Luft, Thilo, deine Luft könnte ich verpesten, indem ich mir Sachen kaufe und Sachen leiste. So ist es ja, ne? So,
ja.
Und jetzt frage ich mich, wie, also es gibt natürlich Möglichkeiten. Es gibt es ist ein tolles Reiseland. So. Es soll jetzt gar nicht so eine emotionale Wertung da rein. Also Saudi-Arabien ganz bestimmt nicht, aber Vereinigte Arabische Emirate ist ein tolles Reiseland mit Malls, mit Strand und so. So, aber was ist jetzt, wenn das Öl weg ist, wenn das Klima erhitzt ist, wenn Geld da ist? Wird der Lebensraum fortbestehen? Das frage ich mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage in 20 Jahren auf uns zurollt, weil in Australien brennen die Büsche, überall brennt der Wald ab. Also die Klimaerwärmung, die so prognostiziert ist, kann mir vorstellen, dass die von jetzt auf gleich noch rasend schneller voranschreitet.
Das ist ja so. Das war ja schon so. Ja, ja. Das geht schneller plötzlich.
Und was ist dann Geld noch wert? Ne, was ist dann
Geld noch wert? Also in Saudi-Arabien, das fällt mir spontan ein, dass ich im Stern sind ja auf den ersten Seiten immer diese doppelseitigen Bilder, diese großen. Und da habe ich mal so ein Bild von so einem Skiparadies gesehen, wie in der Schweiz, mit Hütten und mit Skipiste. Und das war komplett in Saudi-Arabien in der Wüste. Da haben die praktisch in so einer gigantischen Halle sich ein Skiparadies hingeballert. Wie krass musst du diese Halle runterkühlen, dass du da ein komplettes Skiparadies mit Hütten und allem bauen kannst. Das kostet Geld. Vielleicht müssen die dann vor Ort, also ich rede jetzt mal da von der Region, weil du die jetzt angesprochen hast, vielleicht bauen die dann echt sich so Städten mit so Kuppeln, wie in dem Simpsons-Film, so eine Glaskuppel über der Stadt, oder die Städte sind in so riesigen Hallen, gigantische Hallen, wo der Himmel dann eben nur noch so eine, keine Ahnung, eine Leinwand ist, wo ein Bildschirm ist, wo man blauen Himmel sieht, aber in Wahrheit sind das riesige Kühlhäuser, die ein künstliches Klima herstellen, weil das könnten die ja für ihre Trilliarden von Dollars dann da machen.
Und vielleicht
teilweise. Das übliche Ding.
Und mit der Sonnenstrahlung.
Ja, das wäre ja in der Halle alles regulierbar. Dann, das machen nur die Superreichen und alle anderen sind dann draußen in der Wüste und verdursten.
Also was ich noch hinzufügen wollte, also genau, das ist der Punkt, den du ansprichst. Sonnenstrahlen, ne, die geben natürlich auch wieder eine Energie. So, wenn man natürlich eine nachhaltige Energie dann da für sich hat. Da kann man ja auch das Skiparadies am Laufen lassen. Warum nicht? Die ärmeren Leute in den arabischen Golfstaaten, die sind wohl schon auch jetzt in den nächsten Jahren dran, muss man mal so sagen.
Also diese gigantischen Städte oder Skiparadiese haben dann wahrscheinlich so einen krassen Energieausstoß dann auch gleichzeitig wieder, dass sie natürlich außenrum das Klima wahrscheinlich noch schneller beschleunigen und noch schlechter werden. Aber das ist ja denen, die drin sind, dann ja relativ wurscht.
Vielleicht ist die Sonnenenergie dann soweit.
Das ist eine düstere Zukunftsvision, die ich im Idealfall nicht mehr erlebe.
Wenn die Sonnenenergie soweit ist, dass die da die Skihalle am Laufen hält, warum nicht? Wir haben auch Skihalle Neuss, Skihalle Bottrop. Ich weiß nicht, wie viele Skihallen es gibt. Aber das ist natürlich, ja, es ist ja völlig, völlig legitim. Also, beziehungsweise, da kann man nicht den Zeigefinger auf die Region.
Nein, das gibt's ja auch.
Packen, das. Naja, gut. Ja, das ist es so. Aber da, ich glaube, eigentlich ist so meine Einschätzung, dass es eben in den Golfstaaten als erstes eben, dass da eben als erstes so, dieser Crash irgendwie aufkommen müsste. Weiß ich nicht. Mal
ja,
gucken.
Ja, mein Wunschkonzert wäre, dass einer von denen, die so viel Kohle besitzen, ob nun aus der Region oder welcher auch immer, dann wirklich, ich meine, es gibt ja immer wieder solche Menschen, aber zu wenig, die dann ihre Milliarden tatsächlich einsetzen, das Ganze ins Positive zu lenken, so, ne?
Bill Gates. Dass
einer sagt, ich kaufe jetzt irgendwie so und so viel Hektar und pflanze da Bäume und die holzt jetzt keiner ab, oder ich, was weiß ich was, was man machen kann. Ich habe das Geld nicht, ne? Aber das wäre schön, wenn da mal wieder einer von denen ein Idealist wäre und ein positiver Idealist, nicht immer nur Leute, die alles kaputt machen.
Also ich glaube, Bill Gates hat beinahe 100 Milliardäre zusammengetrommelt und hat eine gigantische Stiftung mit seiner Frau Melinda Gates, die da federführend tätig ist. Und die wollen, ist ja auch schon was her, dass ich das gelesen habe, aber
Die wollten dritte Weltländer auf jeden Fall, glaube ich, pushen und so weiter.
Bestimmte Krankheiten ausrotten, Krankheiten aus der Welt schaffen. Ich glaube, den Hunger auch haben sie als Ziel. Welthunger. Ja, ist auch immer natürlich dann so die Frage, wenn man jetzt selber 100 Milliarden hätte, wo fange ich denn mal an? Es ist ja alles ein bisschen kompliziert und ineinander. So, aber du hast ja schon das Thema Film angesprochen und auf das kommen wir ja immer gern zurück. Ich würde ja gerne noch mal sehen, beziehungsweise wenn ich selber Milliardär werde, nächste Woche, würde ich das selber produzieren. Sogar für 130 Millionen. Ist das noch viel Geld in Hollywood, 130 Millionen? Geht so, ne? Standard.
So normal. Ja, würde auch sagen.
Okay, wenn ich eine Milliarde habe, kann ich keine zwei. Egal, ich möchte Hermann der Cherusker. Das möchte ich gerne noch mal sehen. Eine schöne, breite Hermann-Verfilmung. Vielleicht Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller. Was meinst du?
Ja, Hermann der Cherusker. Wahrscheinlich der erfolgreichste Film aller Zeiten in Bielefeld, könnte ich mir vorstellen.
Dann hätten wir auch mal wieder eine Premiere im Astoria.
Ja, das ist richtig. Ja, fände ich auch gut. Ich habe die Hermann-Geschichte tatsächlich bei N24 schon gesehen verfilmt. Dann so digital billig.
Ja, da habe ich,
also,
auch geguckt.
Ja, da gab es die ganze Story, wie er ist ja Römer gewesen. Er wurde ja dann nach Bielefeld verschleppt. Zu den Germanen, und ich glaube, er sollte die Germanen.
Umgekehrt. Er ist als Germane geboren
worden. Er ist ein Germane, und er ist nach Rom verschleppt worden. So ist es gewesen. Richtig. Und dann haben sie ihn wieder zurückgeschickt, weil er die Germanen gut kannte, und da sollte er dann den Laden irgendwie schmeißen. Und ich glaube, da ist er dann wortbrüchig geworden. War das so?
Ja.
Und das ist immer schlimm, wenn wir solche Sachen raushauen und nicht recherchiert haben. Dann melden sich immer direkt Leute und sagen: Ja, das nervt mich an Podcast. Dass da direkt die Leute reden und gar keine Ahnung haben.
Also ich habe letztens mit einem Gütersloh und einem Bielefelder zusammengesessen. Den habe ich erzählt, dass Gladiator anfängt im Teutoburger Wald bei der Schlacht
um Varus.
So, und das ist aber in der neuen Fassung nicht mehr eingeblendet. Ich habe dann bei Amazon und dann haben die mich alle angeguckt. Es war der Casper, der aus Floto Lemgo oder was? Und Steffen Wilmking, die haben mich angeguckt. Aber es ist so, oder?
Ich weiß nicht, ob das so eingeblendet war. Das war aber immer so gemeint. Und ich weiß noch, wie ich mit Michael Ontrup damals in Bielefeld im Kino saß und wir guckten den Anfang von Gladiator und dachten, ja, hier, ne?
Bei uns.
Ein paar Kilometer weiter, ne?
In der Kinofassung stand's. Und ich war damals nämlich in der Presse. Und da stand das nämlich auch. Varusschlacht. Bei Amazon, wenn man den Film bei Amazon abruft, da steht es nicht mehr.
Aber die Varusschlacht hat man uns ja genommen als stolze Westfalen.
Ja, die Osnabrücker.
Es wurde ja jetzt bewiesen, dass es mehr in Osnabrück war. Und dann haben die da auch noch an der Autobahn ganz stolz, haben sie da ein riesen Schild gemacht. Ich bin gestern noch vorbeigefahren. Varusschlacht, hier. Ja, dachte ich nur, ihr, das ist illegal.
Also ärgerlich.
Die haben da wohl irgendwelche alten Helme und so weiter gefunden. Ja. Und dann war irgendwann klar, es kann nicht in Bielefeld gewesen sein, es muss in Osnabrück gewesen sein.
Ja, das ist auch fake. Also da muss man auch nochmal die Fakten checken. Tino, da müssen wir beide aber auch nochmal die Fakten checken. Also das war bei uns. Da müssen wir noch die Fakten.
Finde ich auch schade, dass man uns so ein Event genommen hat.
Ja. Trotzdem, Teutoburger Wald ist und bleibt Teutoburger Wald. Also das ist trotzdem, das wäre ein geiler Film, keine Frage.
Immerhin steht ein geiler Fernsehturm drauf, der außer Betrieb ist.
Ein markantes.
Das war früher immer geil. Boah, wir gehen spazieren, Teutoburger Wald, zu dem Fernsehturm. Mhm. Dann war man da und dann, ging man wieder runter, ne?
Ja, der hatte selten offen. Tatsächlich hat er offen. Du kannst da hingehen und da ist,
echt?
Ja.
Jetzt hat er offen?
Der hat offen. Da ist ein, wie sagt man, ein etwas wunderlicher Herr, also sehr, sehr freundlich, sehr, sehr sympathisch, der da so einen kleinen Kiosk betreibt, so einen kleinen, schangeligen Kiosk. Da, mit dem kann man sich gut unterhalten, zum Beispiel über Vogelkunde, denn er ist ein begeisterter Vogelkundler, wenn der da noch ist. Er meinte, er würde das in zweiter, dritter Generation machen. Ja, und dann, also die Aussicht ist ganz fantastisch jetzt, also als OWL-Patriot. Ach, das Wort Patriot, das haben uns die Rechten geklaut, ne? Die ihre Heimat irgendwie lieben und demokratisch wählen? Was ich damit meine. Also ein Blick über unsere Heimat, fantastisch. Also ich, schön. Doch.
Da muss ich echt mal wieder hin. Mir sind noch so ein paar Geheimnisse dieser Welt eingefallen, die ich gerne, wo ich noch erleben würde, dass die aufgelöst werden.
Ja, okay, das Ende des
wodurch
das auch Ende immer. Des Universums natürlich, ist ja klar. Das hatten wir ja schon.
Ja, das Ende, das Anfang, das Ende, das sind ja Sachen, die man, das Ende räumlich gesehen.
Ja.
Nicht, dass du jetzt meinst, das Ende von der Laufzeit her, das ist ja schon alles rausgefunden. Das ist ja nichts, das ist ja ein alter Hut. Das Ende in der Zeit gesehen ist ja ein alter Hut. Aber das Ende, wo man, also der Rand.
Ja.
Das meinte ich vorhin. Gut, um dem vorzuhalten. Ich wüsste gerne noch so so wirklich, da gibt es auch immer wieder mal Spiegel, Stern, die dann neuen Artikel machen, dass das rausgefunden wird, so auch so alte biblische Geschichten, so Jesus, dass man irgendwie, dass man das doch nochmal rausfindet, wie das konkret gelaufen ist, ist wahrscheinlich schwierig, weil wenn man dann so rausfindet, dass er ein ganz erfolgreicher Prediger war mit ein paar Fans, dann drehen ja auch direkt wieder viele durch und sagen Gotteslästerung. Deswegen gibt es vielleicht auch naturmäßig einiges an Sachen, die so ausgebremst werden in Sachen Interesse, dass es einfach zu viele gibt, die kein Interesse daran haben, dass sowas zu gründlich erforscht wird.
Aber
weiß ich nicht.
Aber genau das war
eigentlich nicht. Ne?
Genau das war er. Und ich habe da überhaupt keine Scham, das zu sagen. Also seine Worte sind ja schlau gewählt. Also die kann man ja nachlesen. Ich bin damit in der Grundschule aufgewachsen. Also habe das in der Grundschule gelernt, die ganzen Gleichnisse. Ganz, ganz einfach teilweise waren die Geschichten dann. Linke Backe, rechte Backe und dat. Und die habe ich mir bis heute gemerkt. Und da kann ich nur sagen, Reisetipp Israel. Thilo, Reisetipp Israel. Dann stehst du da am See Genez, also in Nazareth. Du kannst nach Nazareth. Du kannst auf den Teufelsberg, es ist ja alles da. Es ist ja alles da. Und man kriegt ein Gefühl dafür. Man kriegt auch ein Gefühl dafür, wie ein Prediger da in den Bergen andere Menschen begeistert hat. Also kann sein, dass ich jetzt hier ein bisschen zu freimütig erzähle, aber ich bin ja auch noch Mitglied in der Kirche. Ich mache da auch keinen Hehl raus. Ich mache auch keinen Hehl raus, dass die religiöse Geschichte natürlich eine Art spirituelles Bedürfnis des Menschen ist, an das man glauben kann. Aber natürlich in dem Moment, wenn man es mit Fakten gegenüberstellt, wird jede Religion verlieren. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, dass es um eine Gemeinschaftlichkeit geht,
um den Alltag zu bewältigen.
Eine Wertegemeinschaft, die, wenn man daran glaubt, und dieser Glaube ist einem natürlich freigestellt, eine andere Zuversicht vielleicht im Leben verleiht. So, das ist meine Ansicht auf Religion. Und
ja, also absolut, das
teile ich 100%. Und ob Jesus, keine Ahnung, vielleicht war das auch echt ein bisschen, vielleicht war er auch ein bisschen hot. So, vielleicht so ein bisschen so Schulter, vielleicht wirklich. Die Girls haben vielleicht gedacht, ey, geil. Also der wird mit Sicherheit nicht so eine Quiekstimme wie Walter Ulbricht, der DDR-Vogel gehabt haben. Ja? Selbst der hat es an die Spitze geschafft.
Ja, oder er, genau, genau. Ja.
Ich glaube, der hatte eine schöne, sonorige Stimme wie vielleicht Eric Banner vielleicht. Weiß ich nicht.
Ja.
Vielleicht war der auch viel dunkler. Ja, die sind doch da alle, Jerusalem, die sind doch da alle total dunkel.
Ja, letztens gab es ein Bild. Letztens gab es ein Bild von ihm, wie er wahrscheinlich ausgesehen hat. Das hätte den ganzen Evangelikalen in Amiland nicht gefallen.
Ja, diese Radikalen, das sind alle Spinner. Da kannst du einen Deutschen...
Er war nicht groß und blond und wie auf diesen Covern von Jehovas Zeugen. So sah er einfach nicht aus.
Ja, konfrontier damit mal eine Margot Käßmann. Die wird dir sagen... Ja, kann ja sein, warum auch nicht? Ne?
Die fänd das wahrscheinlich okay, ja klar. Also, nee. Ja. Aber was mich auch interessieren würde, nicht nur diese religiösen Sachen, da sind jetzt, ist ja zumindest verbürgt, dass diese Menschen alle gelebt haben, zumindest die meisten. Auch so Sachen wie Loch Ness oder Bermuda-Dreieck, aber eigentlich hat man das schon so oft untersucht.
Ich war ja in...
Loch Ness gibt's einfach nicht. Ne? Das ist einfach nur eine gute Story. Da waren ja unsere Eltern waren ja doch da gewesen in Schottland. Ne? Und da hat doch irgendwie schon so ein Engländer zu einem Vater gesagt, da ist nichts drin.
Ja.
Das sind, glaube ich, keine Geheimnisse. Was ist mit dem Yeti?
Ja, es könnte vielleicht so ein Albino-Gorilla, der sich da verlaufen hat? Nee. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht.
Ja, aber auch ein Albino-Gorilla braucht ja eine Family oder mal einen Schwager oder Cousin, womit man sich mal
vorbereitet. Er braucht was zum Bumsen.
Das müssen alle, was ich damit sagen will, das müssen mehrere sein.
Ja, der Yeti, ja. Der Yeti. Was sagt denn Reinhold Messner? Reinhold Messner ist super, finde ich. Wenn dann irgendwo ein Interview ist, den will ich auch mal gerne live sehen. Den finde ich, den gucke ich mir gern an, Reinhold Messner. Was sagt der denn zum Thema Yeti?
Quatsch, der live.
Ja, der ist so, das.
Ja, der ist immer, sagt doch, er hätte den gesehen.
Hat er.
Und dann das Letzte, was mich interessiert, wo ich irgendwann mal auch gerne wüsste, ob es einen Beweis gibt oder nicht. Jedenfalls diesen Beweis, den möchte ich noch miterleben. Vielleicht, ja, nicht lieber als die Mars-Mission, aber so auf demselben Level. Gibt es Gespenster? Gibt es Geister? Gibt es paranormale Gegebenheiten oder ist das alles immer nur Psycheeinbildung? Es gibt ja eine Theorie, dass wenn zum Beispiel dieses Szenario, dass ein Bild abbrennt, man ist in einem Raum und tatsächlich brennt plötzlich ein Bild ab, das soll ja schon mal passiert sein, beweisen konnte es bisher keiner. Aber die Theorie lautet, dass es Energien gibt, Wut, Hass oder so, die körperlich dann theoretisch freigesetzt werden, nicht messbar freigesetzt werden und dann so ein Bild in Brand setzen können. Das ist die Theorie, die es gibt. Und sowas wird, glaube ich, auch von diesen Parapsychologen, wie heißen die, diese Ghostbusters, die es ja in echt gibt, die versuchen noch sowas zu messen.
Also,
ne? Mich würde das interessieren, irgendwann mal, dass das ein Seriösling macht und da wissenschaftlich sagt, warum solche Sachen passieren, weil es gibt ja so viel, dass man doch denkt, na, irgendwas haben die ja jetzt gesehen. Ist das immer nur die Psyche wie so eine optische Täuschung? Ist es ein Geräusch, was man sich einbildet oder nicht? Das wäre so das Letzte, was mir
von mir?
Das letzte Geheimnis der Menschheit, was ich jetzt von dir gerne wüsste.
Nein, ich beantworte es
allgemein,
dir.
Allgemein, ob...
nein.
Ja, dann. Dann ist das ja schnell erledigt.
Ich beantworte es nicht dir, aber ich beantworte es ja mir. Und das kann ich ja erzählen, wie ich es mir beantworte. Ja, gibt es. Ganz klarer Fall gibt es. Ich habe zwei Argumente. Das eine ist, die Wissenschaft ist ja ein laufender Prozess. Also die Wissenschaft weiß ja noch nicht, was sie in der Zukunft wissen wird. Es gibt ja nun mal unendlich viel Wissenswertes, was wir nicht wissen. Weil die Wissenschaft ackert seit Jahrtausenden. Also ist ja ganz logisch, dass es etwas gibt, was wir nicht wissen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwelche Energien gibt, die sich irgendwo sonst wie kommunizieren, mitteilen, weiß der Geier. Eine andere Sache ist die, dass vor 6 oder 7 oder 8 Jahren, ich weiß nicht genau, wie soll ich sagen, das ist jetzt auch zu privat, aber da ist von einem Menschen, der mir sehr nahe steht, die Mutter gestorben. Krebs, lange Leidensgeschichte. Und ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil, sag ich mal, die Geschichte ist ja jetzt von jemandem anderen. Aber wenn Menschen davon gehen in einem Altersheim oder eben auf der Palliativstation, da passieren Dinge, die glaubt man so nicht. Im Nachbarraum ist jemand gestorben, die dem Tode nahe Frau hat sich 2 Räume weiter in dem Moment, als eben dieser Mensch gestorben ist, aufgerichtet. Im Moment des Sterbens. Ja. Und eben in dieser Gruppe von Leuten, so da sind auch ein paar Pfleger aus dem Altenheim, die da keinen Hehl draus machen. Da passieren Dinge, die man sich nicht erklären kann. Ist beinahe so an der Tagesordnung, aber Tagesordnung auch wieder nicht. Würde mal so alle paar Monate ist dann wahrscheinlich. Keine Ahnung, das ist ja Spekulation. Aber das war ganz klar. Das hat die ganz klar beantwortet. Ja, das. Ich rede jetzt etwas.
Ja, was hat die ganz klar beantwortet? Sag das mal konkret.
Gab noch so eine andere Geschichte, dass plötzlich über ja, das ist jetzt zu kompliziert, aber das ist jetzt zu kompliziert. Ja, kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber diese Sachen, dass Menschen plötzlich sich aufrichten.
Ne, jetzt erzähl die andere Geschichte noch, kompliziert.
Ist was passiert, da ist eine Kerze ausgegangen. Das könnte einem Geist nicht gefallen haben. So, da hat die Frau aus dem Altenheim ganz klar gesagt, natürlich war das war natürlich der Geist, natürlich. Das war für die Frau ganz...
Weil die das ständig begegnet. Das
war für die Frau ganz klar. So, da ist was passiert, da ist die Kerze ausgegangen. Hat der Mensch, mit dem ich bekannt bin, gesagt hat, ja, war das vielleicht der Geist der XY? Hat die Frau aus dem Altenheim ganz klar gesagt, ja, natürlich. Ganz klares Zeichen. So, aber... ich konnte das jetzt nicht so konkret formulieren. Ich kann ja hier auch dann, so manche Sachen kann ich ja da nicht. Aber die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, haben da eine andere Realität. Das ist mir auf jeden Fall klar geworden. Als wir jetzt, wir, die immer noch von Der ungebetene Gast mit Ray Milland schwärmen oder von, was war der letzte große Geist? Conjuring 1 und 2, ja, Conjuring 1 und 2 basiert ja auch auf Fakten, heißt es. Zumindest auf...
Ja, ja, das ist, das haben die da aufgeschrieben. Man sagt dann immer so, ja, wer weiß, was die alles aufgeschrieben haben. So wie im Film, glaube ich, nicht, aber irgendwas, man hört es ja immer wieder. Ach, das ist aber interessant jetzt von dem Altenheim. Es ist auch eine schöne Geschichte jetzt für am Ende vielleicht.
Wenn die Leute versuchen einzuschlafen.
Wenn man überlegt, wenn die Leute einzuschlafen, vielleicht doch ein wohliges Gruseln. Ja. Oder vielleicht auch eine Art von Hoffnung, wenn man denkt, wer weiß, den Menschen, den ich vermisst habe jetzt seit ein paar Jahren, vielleicht schwebt er doch irgendwie rum.
Richtig.
Und in irgendwelcher undefinierbaren Form auch immer.
Und vielleicht ein Appell an die Hörer, auch mal aus der Blase rauszukommen. Ich meine, wir haben wahrscheinlich überwiegend so Medienleute im Freundes- und Bekanntenkreis, die wir bewegen uns in irgendwelchen Blasen. Plötzlich verlässt man die Blase und erfährt ganz Neues, Unheimliches, ein neuer Blick auf die Dinge. Ja, ich glaube, die meisten von uns bewegen sich da in ihren Blasen von Branchen, Berufen, whatever. Über den Tellerrand gucken und mal hören, was Leute aus anderen Berufen erzählen. War das jetzt ein bisschen zu...
Ja. Absolut. Oder nö. Oder hören, was wir erzählen. Nächste Woche wieder.
Yeah. Hier.
Selber Platz, selber Ort. In diesem Sinne... Sine, ne?
In diesem Sine mit IE.
Genau. Das könnte jetzt unser Standardwort sein. In diesem Sine. Ist toll, ne? Immer so am Ende. Wir brauchen noch so einen Spruch, so ein wie heißt das nochmal?
Identity? Branding? I don't know.
Branding.
Wording, das heißt Wording.
Nee, Corporate Identity, das meinte ich.
Bam.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Tschüss. Bis nächste Woche.